Ein Mann läuft einfach Gottes Ruf davon. Jona hieß dieser Mann. Vielleicht hieß er auch anders. Vielleicht bin ich sogar mit diesem Jona gemeint. Und was wollte Gott von ihm? Was will Gott von mir?
Bitte, Jona, geh hinein nach Ninive. Rufe meinen Namen durch die Stadt, auf dass ihn jeder hört und sich zu ihm bekehrt, damit das Gute wieder Heimat hat.
Eine seltsame Geschichte, diese Berufung des Propheten Jona. Sie ist ernst und heiter zugleich. Ein Meisterwerk biblischer Erzählkunst. Ein Bilderbogen in bunten Farben. Ein prophetisches Buch, das sich wie ein Märchen liest und doch so viel Wahrheit enthält, dass man nicht genug darüber nachdenken kann. Einerseits staunt man über die Zielstrebigkeit Gottes, wie er Jona dahin führt, wo er ihn hinhaben will. Andererseits muss man über die Einfältigkeit des Propheten lächeln, der glaubt, auf einem heidnischen Schiff dem Gott Jahwe entwischen zu können. Und gerade da findet ihn Gott. Mit der Wucht eines Seesturms fällt er über den Fliehenden her, stellt ihn mit den Worten des Kapitäns zur Rede, wirft ihn durch die Hände der Matrosen über Bord und ein riesiger Fisch verschlingt ihn mit Haut und Haar. Während der Fisch nun dem Land entgegenschwimmt, Richtung Ninive, hat Jona Zeit, über sich und seinen Gott nachzudenken. Du warfst mich in die Tiefe des Meeres. Alle deine Wellen und Wogen gingen über mich hin. Schon dachte ich mir, ich bin verstoßen vor deinem Angesicht. Nie werde ich wieder deinen heiligen Tempel sehen. Als schon mein Atem mich fast verließ, da gedachte ich des Herrn. So drang mein Gebet zu dir. Vom Herrn kam mir Hilfe. Dann, so heißt es wörtlich, befahl der Herr dem Fisch, den Jona ans Land auszuspeien. Und er war da, wo seine Mission schon vor Tagen hätte beginnen können. In Ninive.
Meinen Namen durch die Stadt, auf dass ihn jeder hört und sich zu ihm bekehrt, damit das Gute wieder Heimat hat.
Ninive, diese Stadt war für die Israeliten Inbegriff der Gotteslästerung und Bosheit. Was man sich an Bösem und Götzendienerischem vorstellen konnte, in Ninive war es zu finden. Und den Bewohnern dieser Stadt, vom König angefangen bis zum ärmsten Bettler, sollte Jona ins Gewissen reden. Tut Buße. 40 Tage habt ihr Zeit, euch für Gott und das Gute zu entscheiden. Und das Unerwartete geschieht. Die Menschen gehen in sich. Durch Fasten, Gebet und Buße kehren sie zu Gott zurück. Und Jona ist sprachlos. Wozu all mein Drohreden, wenn Gott diesen Sündern doch gnädig ist? Wenn Jahwe sie nicht vernichtet hat, dann will wenigstens er sterben. In solch einer Welt hat er keinen Platz mehr. Jona setzt sich in die grelle Sonne und hofft, ein Hitzschlag würde ihn von allem erlösen. Wieder sind seine Gedanken nicht Gottes Gedanken. Gott lässt eine schattenspendende Rizinusstaude wachsen und in ihrem Schatten erholt sich Jona von allen Strapazen. Jona ist glücklich, doch nicht lange. Am anderen Morgen, noch ehe die Morgenröte den Tag ansagt, ist seine Staude verdorrt und die Sonne zehrt an seinen letzten Kräften. Jetzt kann er nur noch murmeln: Es ist wohl besser, dass ich nicht mehr lebe. Warum muss diese schöne Staude verdorren? Darauf kann Gott nur eines sagen: Dir ist Leid um eine Rizinusstaude. Und ich sollte kein Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben? So endet die Geschichte. Und wie fing sie an?
Ein Mann läuft einfach Gottes Ruf davon. Zu schwer erscheint der Auftrag, den Gott gibt. Er soll von Buße künden und kennt doch seine Sünden. Doch Gott weiß, dass er ihn trotz allem liebt. Bitte, Jona, geh hinein nach Ninive. Rufe meinen Namen durch die Stadt, auf dass ihn jeder hört und sich zu ihm bekehrt, damit das Gute wieder Heimat hat. Und Jona flieht vor Angst aufs Meer hinaus, doch Gottes Wogen spülen ihn ans Land. Du sollst von Umkehr sprechen, den Bann des Bösen brechen, das Los der Stadt liegt ganz in deiner Hand. Bitte, Jona, geh hinein nach Ninive, rufe meinen Namen durch die Stadt, auf dass ihn jeder hört und sich zu ihm bekehrt, damit das Gute wieder Heimat hat. Denk ich an Jona und an Ninive, dann weiß ich, dieses Schicksal meint auch mich. Wie oft bin ich gefangen in Trägheit, Angst und Bangen, und trotzdem sagt mir Gott, ich brauche dich. Bitte, Jona, geh hinein nach Ninive, rufe meinen Namen durch die Stadt, auf dass ihn jeder hört und sich zu ihm bekehrt, damit das Gute wieder Heimat hat.
Wenn das Buch Jona, wie die Bibelwissenschaftler sagen, mehr ist als nur eine Lebensbeschreibung eines Mannes, der sich weigert, Gottes Auftrag auszuführen, wenn diese belehrende Erzählung auch nicht nur Israel anklagen will, das sich oft und oft dem Anruf Gottes entzogen hat, dann meint diese Geschichte auch mein Leben, meinen Glauben, mein Verhältnis zu Gott und den Menschen. Aber so können wir fragen: Wurde ich denn gerufen? Habe ich von Gott einen Auftrag bekommen? Kann ich es mir gar anmaßen, andere zurechtzuweisen und ihnen ihre Fehler und Sünden vorzuhalten? Denn all das sollte Jona doch tun. Und scheinbar hatte er die gleichen Einwände wie wir. Zu schwer erscheint der Auftrag, den Gott gibt. Wenn wir die Bibel aufschlagen, spricht jede Seite davon, dass Gott es mit den Menschen zu tun hat. Ob wir an den Schöpfungsbericht denken, an die Geschichte des Volkes Israel oder an das Anliegen Jesu in dieser Welt. Gott wirbt um sein Volk. Ganz persönlich fühlen sich Menschen angesprochen. Sie verlassen Heimat und Beruf und setzen alles auf eine Karte: Jesus Christus. Gewiss, so wie Jona, wie Petrus oder die Frau am Jakobsbrunnen, haben wir Gott nicht gehört. Weder im Traum noch im brennenden Dornbusch, noch in Blitz und Donner haben wir seine Nähe erfahren. Aber war es immer nur still in uns? Hat uns nie etwas im tiefsten unseres Herzens angerührt oder gar aufgeschreckt? Haben wir nie die Liebe eines Menschen so erfahren, dass wir ahnten, das ist mehr als nur das Geschenk eines Augenblicks? Und wir können noch weiter fragen: Hat mich nie ein Mensch, eine Not, eine Freude so erfasst und ergriffen, dass ich einfach antworten musste? Die Antwort war, dass ich spürte, da muss ich einfach helfen. Ich muss meine Zeit einem anderen geben. Oder ich habe als Antwort einfach meine Freude in den Tag hineingesungen. Oder ich habe dagesessen und gefragt, warum das alles? Warum der Schmerz? Warum der Streit? Warum die jähe Trennung? Und in all den Fragen regte sich eine Stimme, die einfach der Sinnlosigkeit nicht das letzte Wort lassen wollte. Es wehrte sich etwas dagegen, dass alles nur Schicksal, Zufall oder Willkür sei. Und dieses sich wehren oder ahnen, das Antworten und Handeln, das Freuen und Hoffen, ist Echo auf das Werben des Geistes Gottes in uns. Da spüren wir, er ist da. Und jeder, der sich Zeit nimmt und stille wird, um in sich hineinzuhorchen, wird die gleiche Antwort finden wie ich. Freilich, wenn man mich fragt, ob ich diesen Gott beweisen kann, dann muss ich eingestehen, dazu bin ich unfähig. Wie klein wäre Gott, könnte ausgerechnet ich seine Existenz wie das Ergebnis einer Rechenaufgabe nachweisen. Das kann ich nicht. Und doch weiß ich, dass Gott da ist. Und mein Ahnen, Fühlen und Wissen im tiefsten des Herzens wird noch gestützt und getragen durch die Worte der Heiligen Schrift. Zutiefst durch das Wort, das unser Fleisch angenommen hat. Jesus Christus. Gottes Wort wartet immer auf Antwort. Und die überzeugendste Antwort ist unsere Liebe. Davor hatte Jona Angst. Darum lief er davon. In seinem Verhalten nach der Bekehrung Ninives sehen wir, dass es ihm nicht um Liebe ging, um Umkehr und Versöhnung, sondern um Strafe und Gericht. Ich wusste, dass du ein barmherziger Gott bist, reich an Güte, bereit zu verzeihen. So hadert Jona mit Jahwe. Ob wir darum auch nicht oft fern von Gott sind, weil wir die Liebe nicht leben, Liebe und Geduld nicht aufbringen, nicht zuwarten können, an das Gute im Anderen nicht glauben, das doch vorhanden ist, selbst dann, wenn es durch tausend kleine oder große Bosheiten zugedeckt oder verschüttet sein mag. Das Schiff, das uns wie Jona nach Tarsis bringen soll, heißt Bequemlichkeit, Egoismus, frei sein wollen von Verpflichtungen, die uns an andere binden. Und in solchen Lieblosigkeiten sind wir immer vor Gott auf der Flucht. Dann treiben wir hinaus auf das offene Meer und die Wogen der Ichsucht, der Habgier, der Rache brechen über uns herein. Jona ließ sich in diesen Strudel hineinwerfen. Lieber hier umkommen, als für die Heiden beten und in Ninive zur Umkehr aufrufen. Menschen meiden heißt immer Gott verlieren. Sagt er doch durch Jesus zu uns, was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Jona wollte, dass Gott den Menschen in Ninive nichts Gutes tue. Strafen sollte er, den Heiden zeigen, wer der Gott Jahwe sei. Jahwe zeigt es, aber anders als Jona und auch wir oft vermuten. Alle, die umkehren und bereit sind, wieder gut zu machen, finden Barmherzigkeit und Gnade. Ist unser Herz so groß und weit wie das Herz Gottes? oder ist es eng und berechnend wie das des Jona? Über eine verdorrte Rizinusstaude konnte er sich schrecklich aufregen. Aber dass Gott 120.000 Menschen in Ninive vernichtet hätte, gelassen hätte er zugeschaut. Die haben's ja verdient. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Sein Verzeihen lässt sich nicht durch menschliches Denken und Rechnen eingrenzen. Seine Barmherzigkeit ist nicht durch Vorschriften oder Pfarrgrenzen festgelegt. Sein Erbarmen ist wie der Sonnenschein, der Guten und Bösen leuchtet. Er ist wie Regen, der jeden Boden bewässert, so dass er gute Frucht bringen kann. Jesus Christus selber bringt diesen Vergleich von Regen und Sonne. Doch er gefällt sich nicht in diesem Wort, er handelt danach. Auch den Menschen versagt er seine Liebe nicht, die sich von ihm zurückgezogen haben. Selbst seinen Verfolgern bietet er die Hand der Versöhnung an. Ich finde das herrlich. Liegt doch darin das Angebot, dass auch ich immer neu beginnen kann. Ob ich nun Petrus heiße, Maria Magdalena, Jona oder sonst wie. Gott liebt mich.
Ein Zöllner kassiert fremdes Geld, von feindlicher Schutzmacht bestellt. Er hat keine Freunde, dafür aber Feinde, und trotzdem spricht Jesus ihn an. Und Gottes Sonne geht auf über Gute und Böse, und sein Regen fällt auf alle Welt herab. Ein Hahn kräht laut in der Nacht, und Petrus vom Taumel erwacht. Erkennt sein Versagen, wie soll er es tragen? Im Weinen zerbricht all sein Mut. Und Gottes Sonne geht auf über Gute und Böse, und sein Regen alle Welt herab. Im Zweifel sein Glaube zerrann, für Thomas war alles ein Wahn. Er möchte ihn spüren, die Wunden berühren, und Jesus steht strahlend vor ihm. Und Gottes Sonne geht auf über Gute und Böse, und sein Regen fällt auf alle Welt herab. Flutendes Licht hüllt ihn ein, und Saulus, geblendet vom Schein, kann gar nichts mehr sehen, doch muss er verstehen, den du hast verfolgt, er sucht dich. Und Gottes Sonne geht auf über Gute und Böse, und sein Regen alle Welt herab. fährt ein Boot ins Dunkel gegen Wind und See. Sturm zerreißt die leichten Segel, dann sehen sie Jesus dort stehen. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind und Wellen, Ruhe ist bei mir an Land. Aus Ägypten führte ich mein Volk mit starker Speise, gab ihm mein eigenes Land. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind und Wellen, Ruhe ist bei mir an Land. Zerbrach des Grabes Siegel, ging allen Menschen voraus, dass ein jeder trotz des Todes findet den Weg einst nach Haus. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind. Schenk ich den Betrübten Frieden aller Zeit. Wiedersehen will ich euch geben für eine Ewigkeit. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind und Wellen, Ruhe ist bei mir an Land.
Komm über das Wasser. Dieser Einladung Jesu geht vieles voraus. Der Evangelist Matthäus berichtet davon. Ganze Volksscharen suchen immer wieder die Nähe Jesu. Am Fuße der Golanhöhen, nahe am Ufer des Sees Genezareth, lässt Jesus sich nieder. Er spricht mit den Leuten, diskutiert und heilt ihre Kranken. Und noch etwas tut Jesus. Er lässt 5 Brote austeilen und unter den Händen der Jünger werden sie mehr und mehr, sodass Tausende satt werden. Ein langer Tag geht zu Ende. Jesus drängt seine Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Ufer vorauszurudern. Er entlässt die Leute und in der Stille des Abends und der Einsamkeit der Berge sucht er den Vater im Gebet. Dann ist es Nacht. Wind ist aufgekommen und wirft sich gegen das Boot. Angestrengt rudern die Jünger und plötzlich schreien sie auf. Ein Gespenst. Jesus ist ihnen über das Wasser nachgegangen, doch sie erkennen ihn nicht. Er muss sie beruhigen. Ich bin es doch, habt keine Furcht. Und nun ist es Petrus, der sofort seinem Herrn nahe sein will. Wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Komm, sagt Jesus, und das Wasser wird auch für Petrus zu einer festen Straße. Doch plötzlich spürt er den Wind, sieht den gurgelnden Abgrund unter sich. Zweifel überfallen ihn und er droht zu versinken. Jetzt kann Petrus nur noch schreien: Herr, rette mich! Jesus erfasst seine Hand und Petrus ist gerettet. Viele Meilen weit sind wir von Gottes Ruf entfernt, der uns einst auf das Meer des Lebens hinausgeschickt hat. Eigentlich drängten wir uns gar nicht danach. Wie die Jünger am See wurden wir einfach genötigt, ins Boot zu steigen und loszufahren. Und seit dem ersten Ruderschlag ist manche Nachtwache vergangen. Sturm und Gegenwind bedrängen uns. Und oft fühlen wir uns allein gelassen. Die Last des Tages hat uns müde gemacht. Alles scheint sinnlos und leer. Hinausgeschickt in die Nacht, drohen wir in der Tiefe von Leid und Not zu versinken. Unser Boot, dem Sturm preisgegeben, tanzt auf den Wellen und ist vom Abgrund bedroht. Jetzt nach Gott schreien, so scheint es, wäre sinnlos. Zum Gespenst verblasst, geistert er vielleicht noch durch unsere Gedanken. Aber Herz und Hände klammern sich an die wenigen Habseligkeiten, die wir noch haben, und suchen dort Hilfe und Halt. Doch gerade da tut Petrus das Unbegreifliche. Als das Boot in Sturm und Wellen zu zerschellen droht, wird sein Glaube zu einem sicheren Weg, auf dem er über den Abgrund geht. Sein Glaube fesselt ihn an das Wort Jesu, das er auch im ärgsten Sturm vernommen hat. Komm. Und er lässt sich los und geht auf Jesus zu. Im Blick auf Jesus findet er Vertrauen, das Unmögliche zu erhoffen. Ich komme bei ihm an.
Freude schenk ich den Betrübten Frieden aller Zeit. Wiedersehen will ich euch geben für eine Ewigkeit. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind.
Hoffnung, so zeigt das Wagnis des Petrus, schaut nach vorne. Hoffnung glaubt an die Zukunft. Sie weiß, dort wird es hell, der Horizont wird weit. Doch so frage ich mich, lebt meine Hoffnung nur auf Zukunft hin? Wird ihre Tragkraft und ihr Durchhaltevermögen nicht auch von der Erfahrung in der Vergangenheit geprägt? Ganz bestimmt ist es so bei der christlichen Hoffnung. Sie ist wie eine Brücke, die mit einem Pfeiler in dem verankert ist, was wir Heilsgeschichte nennen. Und im Wissen um das, was war, spannt sie ihren Bogen hinüber zum anderen Ufer.
Aus Ägypten führte ich mein Volk mit starker Hand, schenkte Wasser, schenkte Speise, gab ihm mein eigenes Land.
wie viel Kraft, Mut und Vertrauen kann meine Hoffnung schon allein aus diesen Ereignissen schöpfen. Zeigen Sie doch, dass Gott ans Ziel führt. Gerade im Bund Gottes mit seinem Volk Israel, in seiner Liebe und Sorge ihm gegenüber, aber auch in seiner Treue trotz Abfall und Götzendienst, findet mein Hoffen seine Berechtigung, auch dann auf Gott zu vertrauen, wenn meine Zukunft dunkel erscheint, wenn mein Leben wie ein hilfloses Boot von Wellen und Sturm geschüttelt wird, wo der hoffnungslose Mensch meint, alles sei dunkel, eine Nacht ohne Ende, vergisst der Hoffende nicht, dass da, wo die Nacht ihren dunkelsten Punkt erreicht hat, die Sonne ihren Lauf beginnt. Ein neuer Tag bricht an. So wird Petrus von Jesus bei der Hand genommen, als letzter Halt unter seinen Füßen weggespült wird. Jesus steigt mit ihm ins Boot zu den anderen Jüngern. Und das Meer ist still. In Tod und Auferstehung streckt Jesus uns seine Hand entgegen. Hier hat er nicht nur das Suchen und Sehnen Israels erfüllt, sondern jedem, der glaubt, eine hoffnungsfrohe Zukunft eröffnet.
Ich zerbrach des Grabes Siegel, ging allen Menschen voraus, dass ein jeder trotz des Todes findet den Weg einst nach Haus. Petrus, komm über das Wasser, komm und nimm meine Hand. Schau nicht auf Wind und Wellen, Ruhe ist bei mir an Land.
Jesus nahm unsere Last auf sich und sie wurde seine Last bis in den Tod am Kreuz. Und im Leiden, so lesen wir im Hebräerbrief, hat er gehorsam gelernt und gelangte zur Vollendung. Dadurch ward er für alle, die ihm gehorchen, zum Urheber des ewigen Heiles. Für alle, sagt der Hebräerbrief. Also auch mir wurde in Christus das Heil angeboten. Und so heißt meine Hoffnung Ostern, Auferstehung. Selbst im Dunkel kann ich an das Licht glauben. Selbst im Sterben kann ich auf Leben hoffen. Doch all das ist für mich nur dann Brücke über den Abgrund, Vertrauen, das selbst dem Tode trotzt, wenn ich wie Petrus und die Jünger auf dem See bekenne, du bist Gottes Sohn. Ewiges Leben, bleibende Freude, nie endendes Glück. Größeres kann der Mensch nicht erhoffen. Hoffen heißt dann aber auch, nicht nur von dieser beglückenden Liebe zu wissen, sondern aus ihr heraus zu leben. Was das bedeutet, sagt der Prophet Jesaja so: Wenn du jedes Joch zerbrichst, den Armen aufnimmst, deinen Bruder nicht im Stich lässt und dem Hungernden dein Brot zu essen gibst, dann geht in der Finsternis dein Licht auf und deine Nacht wird hell wie der Tag. Somit ist Hoffnung nicht ein billiges Vertrösten auf eine bessere Zukunft, die sich erst nach dem Tode öffnet. Meine Nacht wird nicht erst dann hell, wenn das ewige Licht mir leuchtet, sondern wenn andere Menschen durch mein Wort, durch meinen Trost, durch mein Tun an eine bessere Zukunft glauben. Es wird hell, wenn ich in der Liebe dem anderen nahe bin, der meint, die scheinbare Sinnlosigkeit sei sein endgültiges Los. Und indem ich mich selber loslasse und zum anderen gehe, werde ich davor bewahrt, ständig an mich zu denken und in den Strudel der Verzweiflung hinabgezogen zu werden. Ich darf und kann dem Hoffnungslosen Mut machen und Vertrauen schenken, weil ich weiß, dass Christus dies auch alles leiden musste, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Und weil er im Leidenden auf mich wartet. Und trotzdem schütteln mich Fragen wie ein böser Sturm. Die Stille des Sees scheint bisweilen eine heimtückische Ruhe zu sein. Immer von der Freude zu singen, klingt zu optimistisch. An Friede und Glück zu glauben, mutet weltfremd an. Hier nicht zu schreien oder resigniert abzuwinken, sondern auch da von Gottes Hilfe und Schutz zu wissen, kann ich nicht aus eigener menschlicher Kraft. Hoffen wider alle Hoffnung, wie Paulus sagt, kann ich nur in dem, der mich stärkt. So bleibt mir oft nur ein Gebet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ganz so schnell wie auf dem See wird es dann nicht immer still. Und dennoch zeigt die Erfahrung meines Lebens, dass sich Wogen glätten, dass es Tag werden kann. Christus sitzt mit im Boot, ob Sturm oder Windstille. Er ist da. Ob meine Jahre in der Hetze des Alltags verfliegen oder langsam im Leid zerrieben werden. Der im Boot sitzt, ist der auferstandene und erhöhte Christus. Somit liegt alles, aber auch wirklich alles in Gottes Hand.
Es streift der Herbst die Wipfel meines Lebens und viele Jahre sind verweht im Wind. Die sonnenreifen Tage sind vergangen. Wer weiß genau, wo sie geblieben sind. Lebenszweige. In seiner Sonne sind sie nicht verbrannt.